Liebe Freunde vom Christusbund, ich freue mich sehr, auf diesem Weg zu Ihnen in Ihrer Wohnzimmer oder wo Sie gerade sind, kommen zu dürfen. Es ist für mich eine etwas ungewohnte Situation, für Sie wahrscheinlich in der Zwischenzeit etwas vertrauter. Wir haben ja schon einige Male solche Predigten, solche Gottesdienste erlebt. Ich freue mich auf jeden Fall, bei Ihnen zu sein. Lassen Sie mich zu Beginn einen Text aus Römer 12 lesen. Das ist nicht unser Predigttext, aber er hat mit unserem Predigttext zu tun. Dort heißt es, Römer 12, 1 bis 2. Ich ermutige, ich ermahne, ich tröste euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das ist euer logischer Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Lage ist ernst, sehr ernst. Schon viele sind völlig am Ende, kaputt und krank. Jetzt wird von ganz oben auch noch verlangt, dass es keine Gottesdienste mehr geben darf. Jede religiöse Handlung soll eingestellt werden. Gebet, so wird gesagt, würde auch nichts mehr bringen. Schrecken greift um sich. Jeder scheint dem Todbringenden unausweichlich ausgeliefert zu sein. Manche widersprechen, rebellieren, intrigieren. Der Fachmann stellt zunächst eine sehr düstere Prognose, die alle erschaudern lässt. Jetzt gilt es, der Realität in die Augen zu sehen. Hygiene und Abstandsmaßnahmen sind sofort gefordert. Aber es zeichnet sich in der Zukunft eine Lösung ab, die hoffen und wieder aufatmen lässt. Liebe Freunde, nein, ich spreche nicht von der Krise mit dem C-Wort, sondern von unserem Text aus Jesaja 1. Dort schreibt der Prophet Jesaja genau so eine Situation, dass Gottesdienste aufzuhören haben, jedes geistliche Leben einzustellen ist. Ich lese uns den Predigttext aus Jesaja 1, die Verse 10 bis 18. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm das Gesetz unseres Gottes zu Ohren, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Brandopfer? Sagt der Herr, ich bin die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt und habe keine Lust am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr hereinkommt, um vor mir zu erscheinen, wer fordert so etwas von euren Händen, wenn ihr in meinen Vorhof tretet? Bringt nicht mehr so vergebliche Speiseopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Sünde und Festfeier mag ich nicht. Meine Seele hasst eure Neumonde und Jahresfeste. Ich bin eurer überdrüssig. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr noch so viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut euer böses Wesen von meinen Augen weg, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes zu tun. Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt die Rechtssache der Witwe. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, sagt der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch weiß wie Wolle werden. Wie einem das gerade in diesen Tagen unter die Haut geht. Gott fordert die Einstellung aller religiösen Veranstaltungen und Handlungen. Ich möchte in drei Punkten durch diesen Text gehen. Der erste Punkt, keine Gottesdienste mehr. Der zweite, säubern, Abstand, Notleidenden helfen. Und mein dritter Punkt, Rettung in Aussicht. Erstens, keine Gottesdienste mehr. Wenn wir die Opferungen, die Wochen- und Monatsandachten gesehen hätten, wären wir wahrscheinlich beeindruckt gewesen. Wenn wir die inbrünstigen Gebetsveranstaltungen beobachtet hätten, wir hätten jeden Augenblick mit einer Massenerhörung gerechnet. Jeder versuchte sein Bestes für die Religion zu geben und das auch zu zeigen. Nein, es war kein Missbrauch der Opfer, wie wir es beispielsweise von den Söhnen Elis her kennen. Im Gegenteil, die Rituale wurden korrekt und mit dem Gesetz entsprechend vollzogen. Die Menschen ließen sich das richtig was kosten. Opfertiere waren nicht gerade billig. Die Segenssprüche und Losungen am Wochen- und Monatsanfang wollte man nicht missen. Schließlich wollte man gesund, erfolgreich, schön und noch vieles mehr sein. Die Gebete waren inbrünstig, vielleicht sogar ekstatisch, so intensiv, dass man doch eigentlich Gott bewegen konnte, das auch zu tun, um was ihn so viele Menschen baten. Alle waren doch so fromm. Warum gefiel das Gott eigentlich nicht? Weil es Scheingottesdienste waren. Großartige Inszenierungen, die durch den Alltag nicht gedeckt waren. In diesen Tagen machen wir ja eine interessante Erfahrung. Online-Meetings. Wenn früher Leute zu Besuch kamen, dann war man bestrebt, dass die Wohnung einigermaßen gut aufgeräumt war. Bei den Online-Meetings müssen wir nur einen kleinen Ausschnitt, den die Kamera erfasst, aufräumen. Im Rest des Zimmers kann es aussehen wie bei der Familie mit den Ringelschwänzchen. So muss man sich die Tempelgottesdienste in Jerusalem vorstellen. Die Leute glaubten, dass Gott nur den kleinen Ausschnitt ihres Lebens, nämlich den Gottesdienst im Tempel, anschaut. In der übrigen Stadt, im übrigen Land, kann es dann zugehen wie in Sodom und Gomorra. Hauptsache, der Gottesdienst wurde schön inszeniert, die Opferungen korrekt zelebriert und die Pauken und Trompeten herrlich musiziert. Wenn man dann noch das häusliche Sabbatritual zelebrierte und an jedem Monatsanfang den Segen und den Monatsspruch abholte, dann konnte fast nichts mehr schiefgehen, dachte man. Und dann hatte man doch gewisse Rechte, wenn man dann noch so zu großen Gebetstreffen zusammenkam und mit erhobenen Händen immer wieder das Gleiche betete. Mit Fug und Recht durfte man dann erwarten, dass Gott die inbrünstigen Gebete genauso erhört, wie sie vorgetragen wurden, dachte man. Ich kann's nicht mehr sehen. Ich kann's nicht mehr hören. Hört doch auf mit all dem frommen Zeug. Das sagt nicht irgendeiner, das sagt der lebendige Gott. Alle waren doch sehr fromm. Warum gefiel das Gott nicht? Weil alle religiösen Handlungen, die Investitionen in die tollen Gottesdienste, das Abholen des Monatssegens, die inbrünstigen Gebete, all das war auch wenn sie noch so fromm aussahen, Menschendienst statt Gottesdienst. Mit menschlichen Handlungen wollte man Gott um den Finger wickeln. Tu, was wir uns wünschen, aber erwarte nicht, dass wir uns nach deinem Wort richten. Wir tun doch was, jetzt tu du Gott auch etwas. Wir haben doch ein Recht dazu. Sie riefen Gott betend um Entscheidungen an, aber sie hatten ihre Entscheidung bereits gefällt. Was uns gut tut, wissen wir selber am besten. Und Gott sollte es nur noch bestätigen. Diese Art der Religion ist menschenzentriert. Sie ist egoistisch. Die Bibel nennt dieses ich-bezogene Verhalten Sünde. Aber kann denn Gottesdienst Sünde sein? Ist es besser, keinen Gottesdienst als so einen? Ja, Gottesdienst kann egozentrisch und damit Sünde sein. Ja, manchmal ist es besser, keinen Gottesdienst als so einen, sagt Gott. Und vielleicht am erschreckendsten, es gibt eine Eitelkeit der Gebetsformen, die sehr fromm scheint, aber Gott zuwider ist. Ein Ausleger zu unserem Text schreibt es so: Sie rufen betend Gottes Entscheidung an, aber die Entscheidung ist schon gefallen. Die Entscheidung, die sie betend von Gott abbringen wollten, war für sie schon menschlich gefallen. Ich möchte an dieser Stelle doch etwas sagen zu den Gottesdiensten und dem Stopp des Gottesdienstes, das wir in diesen Tagen erfahren haben. In Israel, da waren die Gottesdienste an eine Räumlichkeit gebunden. Da ist man Gott begegnet, indem man in den Tempel gegangen ist. Bei vielen Religionen ist das so, dass es an Räumlichkeiten hängt, in denen Gottesdienst stattfinden kann. Unser Gottesdienst hängt nicht an einer Räumlichkeit. Unser Gottesdienst hängt an einer Person, an Jesus Christus. Das ist ein gravierender Unterschied. Die ersten Gemeinden, ja, sie haben sich im Tempel gemeinsam getroffen, aber viele der Gottesdienste haben in den Häusern hin und her stattgefunden, waren in den Hausgemeinden. Aber zu unserer Zeit, zur Zeit Jesajas, da war man fixiert auf den Gottesdienst im Tempel. Und da dachte man, zumindest zu dieser Zeit, wenn man den absolviert hat, dann musste doch eigentlich auch alles im Leben glatt laufen. Vielleicht ertappen wir uns auch manchmal selber dabei, dass wir denken, jetzt habe ich eine intensive Gebetszeit gehabt, jetzt habe ich Gottesdienste besucht, ich habe Bibellese gemacht, das ist alles gut und wichtig. Aber manchmal ertappen wir uns dabei, dass wir denken, jetzt kann doch Gott gar nicht anders als das tun, was ich mir wünsche. Doch, Gott kann anders. Gott ist souverän. Und das zeigt unser Text auf sehr eindrückliche, auf sehr berührende Weise. Gott, warum bist du so streng? Die meinen's doch gut. Und das stimmte in gewisser Weise sogar. Sie meinten es gut für sich. Sie fanden sich gut und erhofften sich Gutes. Und ließen im wahrsten Sinne des Wortes Gott einen guten Mann sein. Gott ist eben an dieser Stelle nicht souverän gewesen, sondern, was möchte man sagen, zum Hampelmann geworden. Sie wollten, dass Gott ihnen aus der Hand fressen sollte. Ein paar Verse vorher heißt es, sie aber waren dümmer als der Ochse und der Esel, die täglich wussten, wem sie das Fressen zu verdanken haben. So in Vers 3. Das Gottesvolk fragte überhaupt nichts nach ihrem Herrn. Sie lästerten ihn sogar noch und wollten nichts mit ihm zu tun haben. Gott, misch dich doch nicht ein in unser Leben. Das schadet uns nur. Die Folgen werden in Jesaja 1, 5 bis 8 beschrieben. Wir hatten das am letzten Sonntag. Und sie münden in Gottes vernichtendes Urteil. Bis auf einen kleinen Rest, der noch mit mir lebt, erinnert mich Gottes Volk und die Stadt, in der eigentlich die Begegnung mit mir, dem lebendigen Gott, stattfinden sollte, an die schlimmsten Städte, die die Welt bis dahin gesehen hat. Sodom und Gomorra, so Gott. Was für ein vernichtendes Urteil, das Gott hier über die augenscheinlich so Frommen ausspricht. Warum konfrontiert Gott sein Volk so hart mit dieser Einschätzung? Warum weist er die religiösen Bemühungen so schroff zurück? So eigenartig es sich anhört, aus Liebe. Das ist vielleicht etwas schwierig zu verstehen, aber gerade in unseren Tagen kann man das eigentlich leicht erklären. Es ist noch keine 100 Jahre her, da überfielen die Menschen völlig unerwartet Krankheiten, die sie wie die Fliegen wegrafften. Zur Zeit Luthers töteten Seuchen alle 10 Jahre die Mehrheit der Menschen. Und keiner konnte sie warnen, weil niemand wusste, was die Ursache für die oft so brutalen Krankheiten wie zum Beispiel die Pest waren. Heute wissen wir, was die Ursache ist und was wir tun müssen. Niemand würde sagen, weil ihr uns vor todbringenden Krankheiten warnt, liebt ihr uns nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Und in diesen Tagen erfahren wir auch, was gegen die Coronaviren momentan hilft: Abstand und Hygiene. Niemand würde diese Anordnungen als lieblos kennzeichnen, so schwer uns das fällt. Jede Gerichtsankündigung ist im Letzten ein Liebesakt. Sonst würde es keinen Sinn machen, dass Gott sein Gericht ankündigt. In jeder Gerichtsankündigung steckt ja die Ermahnung, ja, ich möchte sagen, die Einladung zur Umkehr. Deshalb ist jede Gerichtsankündigung Ausdruck der Liebe. Gerichtsankündigung verschweigen bedeutet demnach Leblosigkeit, genauso wie es bei der Gerichtsankündigung zu belassen. Nach der Gerichtsankündigung folgt immer Evangelium, gute Nachricht. Wer bei der Gerichtsankündigung stehen bleibt, der lässt die Menschen in einer furchtbaren Unsicherheit stehen, weil sie nichts tun können, um umzukehren, weil sie nicht wissen, wie sie umkehren sollen. So ist Gott nicht. Auch nicht in unserem Text. Jetzt kommt gleichsam das Evangelium. Wascht euch das Böse ab und haltet Abstand, damit ihr euch nicht vom Bösen ansteckt. Zweiter Punkt: säubern, Abstand halten, Notleidenden helfen. Jetzt leitet Gott einen Rettungsplan ein. Einen Rettungsplan, bei dem er sogar die Menschen mit einbezieht. Es gibt eine große Überschrift über der ganzen Aktion: Einschränkung der persönlichen Freiheit, und gehorsames Umsetzen der Maßnahmen. Die empfohlenen Maßnahmen sind klar. Sie sind auch einleuchtend, nachvollziehbar. Vielleicht sogar an manchen Punkten kürzer und leichter verständlich als so manche Maßnahme gegen Corona. Wascht euch, reinigt euch. Tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten. Schafft den Weisen Recht. Führt der Witwen Sache. Die erste Maßnahme, die Gott seinem Volk und damit ja auch uns empfiehlt, ist das Säubern. Ich hatte ursprünglich sogar an diesem Punkt geschrieben, die Hygienemaßnahmen. Zu den Hygienemaßnahmen gehört dazu, dass ich mir eingestehe, da ist etwas, was gefährlich ist für mich, was mich schmutzig macht. Vielleicht klebt es schon an mir. Wenn wir einkaufen gehen, wenn wir irgendjemand aus Versehen die Hand gegeben haben, dann erleben wir in diesen Tagen, dass es uns relativ unangenehm ist. Wir kommen nach Hause und der erste Gang ist wahrscheinlich auch bei Ihnen der Gang zum Wasserhahn. Und dort wird erst mal 30 Minuten Hände gewaschen. Wie ist es eigentlich, wenn wir in das Sündigen verfallen? Geht es uns auch so, dass wir sagen, oh, jetzt ist mir etwas passiert. Jetzt muss ich sofort Reinigungs- Hygienemaßnahmen einleiten. Oder darf ich es einmal ganz persönlich fragen? Wann hast du dich das letzte Mal von der Sünde gereinigt? Wie machen wir das? Das eine ist, dass wir vor den lebendigen Gott kommen und Sünde bekennen. Ich darf es Ihnen ehrlich sagen, ich habe mir angewöhnt, das laut zu tun, nicht leise. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich möchte hören, zu was ich fähig war. Ja, es soll auch etwas von Peinlichkeit an sich haben. Mir ist das vor einiger Zeit tatsächlich passiert, dass ich jemand zur Hochzeit gratuliert habe. Vielleicht schaut die Person sogar zu. Und danach war mir es richtig peinlich. Mich musste sogar jemand darauf aufmerksam machen. Aber es war gut. Seither habe ich es mir verkniffen. Wie ist das bei der Sünde? Ich bekenne Sünde laut vor meinem Herrn. Manchmal ist es eine Hilfe, wenn ich zu einem Bruder gehe und vor ihm, mit ihm zusammen und vor ihm die Schuld bekenne und er mir gleichsam das Desinfektionsmittel auf den Kopf zusagen kann. Deine Sünden sind dir vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Beichte nennt man das. Das ist nichts, was aus dem katholischen Bereich kommt, sondern das ist etwas, was wir praktizieren können. Vielleicht ist es ja auch einmal Anlass in diesen Tagen, das einmal wieder vorzunehmen. Nicht nur die Hände zu waschen, sondern auch einmal sich von der Sünde zu reinigen. Hygienemaßnahmen in Sachen Sünde vorzunehmen. Vielleicht darf ich es kurz sagen, was dazugehört. Da ist das Sünde erkennen. Das Sünde bekennen, ich habe schon gesagt, ich mache das dann meistens laut und dann die Vergebung annehmen. Möchte Sie ermutigen, wenn jemand zu Ihnen kommt und sozusagen bei Ihnen beichtet, bei Ihnen Schuld bekennt, dann dürfen Sie ihm im Namen Jesu zusagen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wie ist das, wenn ich das selber mache, im stillen Kämmerchen, vor und mit meinem Gott? Ich sag mir diesen Bibelvers dann auch selber zu. Ich will's hören und sei's von mir selber und sei's aus dem Wort Gottes, dass mir die Sünde vergeben ist, dass ich gereinigt bin. Das erste war säubern, Verschmutzung wahrhaben, loswerden, sauber werden. Das zweite ist Abstand halten. Bewusst Distanz zum Bösen. Was böse ist und Böses tun, ist schon verrückt. Das müssen wir nicht lernen. Was wir lernen müssen, ist Gutes tun. Wo lernt man eigentlich in unseren Kreisen und in unseren Gemeinden Gutes zu tun? Nein, ich meine jetzt nicht, wo man das theoretisch lernt, in Seminaren über Ethik oder gutes Leben oder in Gottesdiensten, da haben wir doch ein reichhaltiges Angebot. Aber wo lernt man das im Alltag, wie man Gutes tut? Gott ermutigt seine Leute, lernt doch wieder Gutes zu tun. Lernt das voneinander. In Sodom und Gomorra, da kann man schlecht Gutes tun lernen. Es sei denn, man bekommt von außen eine Anleitung dazu. Die Bibel in die Hand nehmen und mit der Bibel leben. Und vielleicht auch mal andere mit hineinnehmen, vielleicht jüngere Leute. Und sie einmal mitleben lassen. Wie mache ich das eigentlich? Gutes selber lernen, umsetzen im Alltag und dann kann vielleicht so der eine oder andere auch davon etwas lernen. Der Mensch lernt Gutes tun nicht von alleine. Er muss es mit anderen lernen in der Gemeinschaft. Und in dieser Hinsicht, da hoffe ich, dass wir bald wieder gemeinsam leben lernen können, gemeinsam glauben und leben lernen können. Aber vielleicht ist ja auch unsere Familie jetzt da ein ergiebiges Lernfeld. Und das Dritte, Notleidenden helfen. Auch das kommt uns vertraut vor. Das gute Kennenlernen ist das eine, es zu tun das andere. Gott wird sehr konkret mit seinen Aussagen, wie Sofortmaßnahmen in Sachen Gutes tun ausreden können. Sucht das Recht. Nicht für euch selbst, für andere. Helft den Unterdrückten, schafft den Weisen. Heute sind das vielleicht Sozialweisen, die Eltern haben, aber deren Eltern sich nur unzureichend um sie kümmern. Schafft den Weisen Recht. Führt der Witwen, heute sind das vielleicht Menschen, die Kinder alleine erziehen oder die ungewollt alleine leben, die in Einsamkeit sind, führt der Witwen Sache. Notleidenden helfen. Wir neigen jetzt sofort dazu, unser Aber zu äußern. Aber Gott sagt jetzt, ist nicht das Aber dran, jetzt ist das Gehorchen dran. In Vers 19 und 20, Jesaja 1, 19 und 20, da gibt Gott klar diesen heißen Tipp. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn hat's geredet. Die Antwort auf Gottes Reden ist nicht Gottesdienst feiern. Die Antwort auf Gottes Reden ist Gehorsam. Den Weisungen Gottes gehorchen. Nur an einer einzigen Stelle des Neuen Testaments wird das Wort Gottesdienst verwendet, so wie wir es verstehen. Und in diesem Zusammenhang gerade nicht für eine kultisch-religiöse Veranstaltung. Dort, wo Paulus vom Gottesdienst schreibt, lautet es folgendermaßen. Ich habe es am Anfang schon gelesen. Römer 12, Vers 1. Ich bitte euch nun, liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes, bringt euren Leib da als lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wörtlich steht dort euer logischer Gottesdienst. Mit diesem Vers wird im Römerbrief die Ethik, das Handeln der Gläubigen im Alltag eingeleitet. Neutestamentlicher oder sollten wir sagen, evangelischer Gottesdienst findet im Alltag statt. Es lohnt sich einmal, diese Gottesdienstordnung in Römer 12 bis 15, Vers 13 zu lesen. Gerade auch angesichts der Fragen, inwieweit Christen der Regierung Folge leisten sollen. Ein Ausleger schreibt, die evangelische Furcht vor den Werken übersieht, dass der Glaube immer in der Liebe tätig ist. Ab Kapitel 12 im Römerbrief wird es deutlich. Aber gerade hierin liegt auch ein Problem, dass wir unsere Unzulänglichkeit empfinden, unsere Unvermögen, diesen Gottesdienst zu leben. Immer wieder bin ich zu Besuch in der ältesten Synagoge auf europäischem Boden. Sie dürfen gerne einmal raten, wo sie sich befindet. Bei den Führungen dort wird uns immer wieder auch erklärt, was am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, geschieht. Alle Männer, die zur Synagoge gehören, hatten sich beim letzten Yom Kippur im vergangenen Jahr vorgenommen, das nächste Mal nach den Weisungen Gottes zu leben. Und an jedem Versöhnungstag kommen sie zusammen und bekennen, es hat wieder nicht geklappt. Sie wollen es aber auf ein neues versuchen. So sind wir Menschen. Wir schaffen es einfach nicht, den Alltagsgottesdienst perfekt zu feiern. Aber wir resignieren nicht, weil Rettung in Aussicht ist. Mein dritter Punkt, Rettung in Aussicht. Jetzt kommt es wie aus heiterem Himmel, diese überraschende Ankündigung. Vollkommene Reinigung wird eintreten. Eine Reinigung, die keine Religiosität und keine Wiedergutmachungsmaßnahme schaffen kann. In Vers 18 unseres Textes lesen wir, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Es ist wie bei einem Tribunal, wie wenn das Gerichtsspruch gesprochen wird. Und jetzt kommt das Evangelium in unserem Text. Wenn eure Sünde auch blutrot, wörtlich heißt es feuerrot, das ist die Farbe für das Verderben. Wenn eure Sünde feuerrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Das bekommt keine menschliche Anstrengung hin. Nicht einmal der eiserne Wille zum Gehorsam. Das Jesaja-Buch wird immer wieder unterbrochen durch Hinweise auf den Messias, die sogenannten Gottesknechtslieder. Das sind wie so Scheinwerfer hinein in das Neue Testament. Und sie münden alle hinein in Jesaja 53. Und so auch unsere Stelle. Wir kennen alle diese uns sehr vertrauten Worte und dennoch will ich sie lesen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Mir kam die Impfung in den Sinn, auf die wir alle so sehnlich in diesen Tagen warten. Diese Botschaft Endlich ist ein Impfstoff gefunden. Endlich haben wir wieder unsere Freiheit. Endlich wieder das Leben, das es wert ist, Leben zu heißen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn diese Impfung dann einmal auf dem Markt ist, dass die Menschen vor den Arztpraxen Schlange stehen werden, um sich pieksen zu lassen. Und das wird uns eine Freiheit ermöglichen, die wir schon lange nicht mehr hatten. Immer wieder leuchtet in Jesaja diese Hoffnung auf einen endgültigen Sieg über die Sünde durch den Messias. Vor fast 2000 Jahren rief dann dieser Messias Jesus Christus vom Kreuz: Es ist vollbracht. Mir kam schon in den Kopf, was diese Nachricht weltweit auslösen würde. Er ist da, der Impfstoff. Was müsste es eigentlich bei uns auslösen, diese Botschaft, die wir vom Kreuz Jesu her hören? Es ist vollbracht. Deine Sünde ein für alle Mal vergeben. Du kannst jetzt in dem Freiraum, den du bekommen hast, kannst du den Gottesdienst im Alltag leben. Es ist vollbracht. Jesus ist das Ende aller religiösen Bemühungen, aller vagen Hoffnungen auf ein Leben nach dem Tod. Wer glaubt und bekennt, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben, der braucht keinen Gottesdienst mehr, der ihn in die Gegenwart Gottes bringt. Nein, der ist in Jesus und Jesus in ihm. Der Gottesdienst im Leben kann beginnen. Ein ständiger Gottesdienst, ein ständiges in der Gegenwart Gottes Leben. Wer diesen Ruf annimmt, es ist vollbracht für mich, der wird nicht länger darauf warten, dass er Leben bekommt, sondern er wird ewig leben, auch wenn er stirbt. Und wer mit Jesus stirbt, der wird auferstehen und immer bei ihm sein. Und dann feiern wir den himmlischen, den echtesten und den besten Gottesdienst bei Jesus. Ich möchte beten. Herr Jesus, und du hast so manches bei uns aufgedeckt durch dein Wort, das wir gerade gehört haben. Du hast uns vor Augen geführt, welche Diskrepanz oft zwischen unserem Leben und unserer gespielten Frömmigkeit existiert. Lieber Herr, es tut uns leid, dass wir so oft unsere Frömmigkeit schauspielern, aber hinter der Fassade es ganz anders aussieht. Und du hast uns in diesem Gottesdienst das Angebot gemacht, uns waschen zu lassen. Nicht durch die Seife im Wasserhahn, sondern indem wir zu dir kommen, unsere Sünde aussprechen und indem wir das in Anspruch nehmen, was du am Kreuz gesagt hast: Es ist vollbracht, alle Sünde vergeben. Herr Jesus, es fällt uns oft so schwer, das in Anspruch zu nehmen, das auszusprechen, was schiefgelaufen ist in unserem Leben, vielleicht ganz willentlich. Gib uns den Mut, diese Hygienemaßnahme der Reinigung von der Sünde zu vollziehen, wenn es nötig ist, heute noch. Und lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns vor Gott gestellt hast, als wäre kein einziger Makel an uns, wenn wir zu dir gehören. Danke, dass alles sauber ist durch dich. Amen. Vielleicht nehmen Sie sich ja tatsächlich an diesem Sonntag etwas Zeit, den wirklichen Gottesdienst zu beginnen. Den Gottesdienst, den Sie gar nicht benötigen, für den Sie gar keine Räumlichkeiten benötigen, wie ein Gottesdienstraum, den Sie wahrscheinlich schmerzlich vermissen, sondern ein Gottesdienst, der mitten in Ihrem Leben beginnt. Ich wünsche Ihnen das, dass Sie heute Nachmittag noch Gottesdienst feiern. Vielleicht auch, indem Sie einmal Schuld bekennen, so wie ich es beschrieben habe in dieser Predigt. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen einen schönen, einen befreiten und einen behüteten Sonntag. Behüt Sie Gott.